Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Vermittlungsausschuss berät über die Nachbesserung des Klimaprogramms der Bundesregierung. Die Details erfahren Sie zu Beginn der Sendung. Außerdem in Umwelt und Verbraucher fragen wir, warum das Gesetz zum Kohleausstieg noch immer nicht verabschiedet ist. Wir berichten von den Problemen beim E-Highway für Lkw in Lübeck. Und es gibt auch weniger Kabeljau. Wir stellen die EU-Fischfangquote für Nordsee und Atlantik vor. Bund und Länder hatten sich in der Nacht auf Montag auf viele Teilaspekte des Klimapakets der Bundesregierung geeinigt. So soll der CO2-Preis ab 2021 im Verkehrs- und Gebäudesektor nicht bei nur 10 Euro, sondern bei 25 Euro pro Tonne liegen. Auch hat man sich darauf verständigt, dass die Mehrwertsteuer für Bahntickets im Fernverkehr gesenkt wird. Doch wenn das schon im nächsten Jahr gelten soll, dann drängt die Zeit. Heute ab 12 Uhr berät der Vermittlungsausschuss über die noch ungeklärten Aspekte des Klimapaketes. Und ich bin nun verbunden mit Barbara Schmidt-Matern, meiner Kollegin im Hauptstadtstudio. Frau Schmidt-Matern, welche Teile müssen denn im Vermittlungsausschuss noch nachverhandelt werden?
Also erstmal geht es heute darum, Frau Fecke, dass man die Einigungen, die man schon in der Nacht zum Montag in dieser legendären Nachtsitzung erreicht hat, dass die heute offiziell beschlossen werden, damit das Ganze dann ins parlamentarische Verfahren rechtzeitig kann. Was noch offen ist, ist die energetische Gebäudesanierung, die ja auch zu diesem Klimapaket dazugehört. Da hatten auch die Grünen vor allem gefordert in den Bundesländern, dass die Forderung, wenn man sein Haus eben klimafreundlich saniert, dass diese steuerliche Förderung stärker an den Klimanutzen des Umbaus auch tatsächlich gekoppelt wird, dass man also auf gut Deutsch nicht einfach nur eine neue Schicht drüber macht, ohne dass das wirklich sehr gut dämmt. Da ist noch ein bisschen offen, auf was man sich da genau einigen kann. Da wird wohl offenbar heute noch drüber verhandelt. Auch noch nicht ganz klar ist, inwieweit es nun tatsächlich auch eine Mehrwertsteuersenkung auf Fernbusfahrscheine gibt. Da war ja die Forderung gewesen, dass man das analog eben zur Senkung der Mehrwertsteuer wie bei den Bahnfahrscheinen auch auf Fernbusreisen anlegt. Und da bin ich mal gespannt, was da heute rauskommt. Die Sitzung des Vermittlungsausschusses ist nach hinten raus limitiert, muss man sagen. Denn bis 23.59 Uhr heute Nacht müssen spätestens die Abgeordneten im Bundestag das fertige Einigungspapier des Vermittlungsausschusses in ihrem Postfach haben, damit sie morgen früh in der Plenarsitzung darüber abstimmen können.
Also mal einmal keine Nachtschicht für Sie. Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte heute Morgen hier im Deutschlandfunk, dass sie fest davon überzeugt sei, dass die deutsche Industrie vom Klimaschutz profitieren würde. Wer teilt diese These bzw. wer widerspricht ihr da?
Ja, wir haben ja viele Kritiker in den letzten Tagen gehört, seitdem die Einigung auf einen höheren CO2-Preis bekannt geworden ist. Der Bund der deutschen Industrie hat gesagt, das geht so nicht, das gefährdet unsere Wettbewerbsfähigkeit, da könnten Unternehmen abwandern. Das sagt auch die Mittelstandsvereinigung der CDU. Man muss es ist vielleicht so einordnen, dass man sagt, es gibt einen EU-Emissionshandel ja bereits für große Unternehmen auf EU-Ebene. Also da gibt es ja seit Jahren einen CO2-Zertifikatehandel. Aber kleine mittelständische Unternehmen mit hohem Energieverbrauch, die fielen aus diesem EU-Emissionshandel bisher raus, weil sie eben einfach zu klein waren. Die werden aber nun künftig einen nationalen CO2-Preis entrichten müssen, am Anfang eben 25 Euro pro Tonne. Da sagen nun zwar die Befürworter, naja, dafür bekommen ja auch die kleinen deutschen Unternehmen die EEG-Umlage gesenkt. Da können aber die Unternehmen wiederum dagegen halten, dass einige von ihnen ja davon befreit sind, eben besonders energieintensive Industrien. Also da sehe ich tatsächlich mögliche Nachteile eben für kleine mittelständische Unternehmen. Auf der anderen Seite gibt es auch ein Papier der Weltbank. Eine Expertengruppe hat dort untersucht, inwieweit der CO2-Preis zu Abwanderungen oder Nachteilen für die Wirtschaft führt. Und da gibt es bis heute keinen Beweis, sagt die Weltbank.
Es gibt ja auch die Dauerkritik, dass uns der Klimaschutz in Deutschland insgesamt zu viel kostet und vor allem zulasten der Geringverdiener geht. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, die Koalition hier in Berlin, vor allem die SPD, wirbt jetzt sehr damit, dass sie sagt, dieses Klimapaket ist sozial ausgeglichen. Guckt mal an, wir haben doch die Pendlerpauschale jetzt noch einmal erhöht. Wir senken eben die schon bereits erwähnte EEG-Umlage, damit die Heizkosten, zum Beispiel also überhaupt die Stromkosten für Verbraucher und Unternehmen künftig günstiger werden. Und wir haben eine Mobilitätsprämie für Geringverdiener. Für die hat heute bei uns im Programm Programm die Bundesumweltministerin Svenja Schulze noch einmal geworben.
Es ist erstmals so, dass auch für diejenigen, die bisher über die Steuer gar nicht profitiert haben, die kleine Einkommen haben, dass die eine Mobilitätsprämie bekommen, also Geld bekommen für diese Pendelwege. Das alles wird entlastend wirken und das ist was, was mir eben auch enorm wichtig ist.
Ja, auf der anderen Seite, Frau Fecke, gibt es jetzt schon eine Untersuchung des Energiedienstleisters ISTA und der Technischen Universität Dortmund. Demnach könnten die Heizkosten durch die Einführung eines CO2-Preises für eine Durchschnittswohnung um bis zu 134 Euro im Jahr teurer werden. Der VDK, der Sozialverband, weist dann noch darauf hin, dass vor allem für ärmere oder auch kranke, behinderte Menschen auf dem Land die Pendlerpauschale denen gar nichts nützt, sondern dass da dringend nachgebessert werden muss. Und ich glaube, das wird die Hauptaufgabe im kommenden Jahr werden, dass Klimapaket, den Klimaschutz sozial auszugestalten.
Der Vermittlungsausschuss berät über die Nachbesserung. Barbara Schmidt-Matern war das aus Berlin. Eigentlich wollte die Regierung das Gesetz zum Kohleausstieg auch noch in diesem Jahr beschließen. Und heute wäre der letzte Termin im Kabinett. Doch das Vorhaben wurde noch einmal verschoben. Die Gründe schildert Marcel Heberlein.
Beim Kohleausstieg ist bisher nur eins wirklich klar. Spätestens 2038 soll das letzte Kraftwerk stillgelegt sein. Aber der genaue Weg dorthin, wer zuerst schließen muss und wie viel Entschädigung der Staat den Betreibern zahlt, all das ist noch reichlich unklar. Bei der Braunkohle vor allem. Da verhandeln Staat und Energiekonzerne aktuell noch miteinander. Bei der Steinkohle gibt es immerhin schon Anhaltspunkte, wie genau das laufen soll mit der Entschädigung. Laut letztem Gesetzentwurf soll jeder Energiekonzern, der Steinkohlemeiler betreibt, ansagen, wie viel Entschädigung er will, als Gegenleistung fürs Stilllegen von einem Gigawatt Leistung. Dann will der Staat zuerst die auswählen, die das wenigste Geld fordern. Jetzt wollen Kraftwerksbetreiber natürlich am liebsten ihre Meiler so lange laufen lassen, wie das irgendwie geht. Aber die maximale Entschädigung, die der Staat zahlen will, die soll von Jahr zu Jahr weniger werden. Und damit haben Betreiber natürlich einen Anreiz, möglichst früh dicht zu machen. Denn nur dann kriegen sie ja noch wirklich viel Entschädigung. Die letzten kriegen vielleicht gar nichts mehr. So viel zur Steinkohle. Bei der Braunkohle laufen eben die Verhandlungen noch zwischen Energieunternehmen und dem Staat und deshalb kann das gesamte Ausstiegsgesetz noch nicht beschlossen werden. Und daran hängen auch die Milliardenhilfen für die Kohleregionen. Denn Milliardenhilfen und Ausstieg sollen nur zusammengesetzt werden, nicht eins nach dem anderen. Deshalb müssen auch die Länder weiter auf das erhoffte Geld warten. Die Regierung hat jetzt angekündigt, dass sie das Ausstiegsgesetz nicht mehr in diesem, aber immerhin Anfang des kommenden Jahres beschließen will. Was auch immer das genau heißt. Die Regeln für neue Windräder übrigens, die eigentlich auch mit in diesem Gesetz stecken sollten, die sind noch so umstritten zwischen SPD und Union, dass es dazu wahrscheinlich ein eigenes Gesetz braucht.
Der Kabeljau war mal der Brotfisch vieler europäischer Fischer, doch der Bestand ist durch die hohe Fangquote zusammengebrochen. Dafür hat sich aber die Population der Makrelen erholt. All das floss ein in die zulässigen Fangquoten, die die EU-Fischereiminister heute früh bekannt gaben. Aus Brüssel, Peter Kapern.
Es zählt zu den traditionsreichen Ritualen im politischen Kalender Brüssels, das Ringen um die Fischfangquoten für das kommende Jahr kurz vor Weihnachten. Und die Fischereiminister wussten auch in diesem Jahr, was sie der Tradition schulden, nämlich eine Marathonsitzung bis 6.38 Uhr heute früh.
Good morning.
Begrüßte ein ermatteter Fischereikommissar um diese Uhrzeit eine Handvoll Journalisten, die die gesamte Nacht ausgeharrt hatten.
We had a long and intense negotiations, but finally we are here to announce that the next year will enter a new era for European fisheries.
Lange und intensive Verhandlungen seien das gewesen, sagte Virginijus Sinkevicius. Jetzt aber sei er gekommen, um mitzuteilen, dass für die europäische Fischerei im kommenden Jahr eine neue Ära beginne. Das klingt recht vollmundig, ging es doch bei den nächtlichen Gesprächen nur um Fangquoten für einen Teil der europäischen Gewässer. Für die Ostsee, eines der am stärksten überfischten Gebiete, waren die Quoten schon vor einigen Wochen festgelegt worden. Diesmal ging es insbesondere um die Nordsee und den Nordostatlantik, speziell um den Kabeljau in der Keltischen See, an die Irland, Frankreich und Großbritannien angrenzen. Dort haben die Fischer dafür gesorgt, dass die Kabeljaubestände förmlich kollabiert sind. Deshalb habe man für das kommende Jahr den gezielten Fang von Kabeljau in diesem Seegebiet untersagt, so Kommissar Sinkevicius.
We agreed to stop targeting cod in the Celtic Sea and only allow limited bycatch where it's unavoidable in the fishery of other stocks.
Lediglich als unvermeidbarer Beifang dürfe der Kabeljau aus dieser Region noch an Land gebracht werden. Die Nordseefangquoten für Scholle und Schellfisch wurden hingegen um bis zu 23% erhöht. Eine wichtige Nachricht für die deutschen Fischer. Das sei ein Erfolg des EU-Bestandsmanagements, so der Kommissar.
We already see that sustainable fishing pays off. The more sustainable we are, the more prosperous European fishermen and women will be.
Man sehe, dass sich die nachhaltige Fischerei auszahle. Je nachhaltiger wir arbeiten, desto wohlhabender werden die Fischer, so Kommissar Sinkevicius. Gleichzeitig wurden die Quoten für Hering, Seelachs und Kabeljau in der Nordsee aber gesenkt. Allerdings nicht in einem ausreichenden Maße, kritisiert die Umweltschutzorganisation WWF. Sie wirft der EU deshalb vor, bei ihrem selbstgesteckten Ziel der Nachhaltigkeit zu versagen. Schon im Oktober hatten sich die Minister darauf verständigt, dass nach dem Zusammenbruch der Dorschbestände in der Ostsee Fischer im östlichen Teil der Ostsee mit Abwrackprämien dazu gebracht werden sollen, ihr Gewerbe aufzugeben. Am Montag hatten die Minister dann beschlossen, dass diese Abwrackregelung auch für deutsche Fischer gelten soll. Dem muss aber das Europaparlament noch zustimmen.
Peter Kapern aus Brüssel. Der Güterverkehr in Deutschland läuft noch immer zu einem großen Teil über den Asphalt und sorgt für hohe Emissionen. Damit wenigstens die CO2-Werte sinken, sollen auf dem sogenannten E-Highway bei Lübeck Elektrolastwagen mit Stromabnehmern fahren. Seit dem Sommer ist das Oberleitungssystem fertig, Versuchsfahrzeuge sind aber noch immer nicht zu sehen. Woran das liegt, schildert Hauke von Hallern.
Jeweils rund 130 Masten auf einer 5 Kilometer langen Teststrecke zwischen Lübeck und Rheinfeld. Eigentlich ist der E-Highway fertig, doch ein Gutachter hat Nachbesserungen an den Schweißnähten der Ausleger empfohlen.
Bei Kontrollen auf der Baustelle waren optische Mängel an Schweißnähten festgestellt worden. Das ist die Verbindung, wo der Ausleger am Mast festhängt. Da wollen wir natürlich nicht, dass die runterkommt. Also ich sag mal so, die Schweißnähte sind nur zu einem geringen Bruchteil, also etwa mit 10% ausgelastet. Aber wenn da irgendwo sich was aus der Lage bewegt, das können wir uns natürlich auf einer vielbefahrenen Autobahn in Deutschland nicht erlauben, dass da irgendwo was nicht 100% ist.
Die Arbeiten an den Auslegern haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder verzögert. Insgesamt kostet die Teststrecke den Bund 19 Millionen Euro. Reine Verschwendung, urteilt der Bund der Steuerzahler. Die Millionen hätten besser woanders investiert werden sollen, kritisiert Geschäftsführer Rainer Kersten.
Die Zukunft des Handels und des Transportes kann auf dem Land eigentlich nur über die Eisenbahn erfolgen. Wir haben nach wie vor große Strecken in Schleswig-Holstein, die nicht elektrifiziert sind, obwohl alle wissen, dass dieses längst notwendig wäre. Hier wäre das Geld aus unserer Sicht besser angelegt.
Nur wenn ein großer Teil des Autobahnnetzes in Deutschland und Europa mit Oberleitungen ausgerüstet würde, könne sich die Technologie durchsetzen, meint Kersten. Dazu müssten nicht nur die deutschen, sondern auch die ausländischen Speditionen mitziehen.
Der größte Teil des Fernverkehrs läuft in Deutschland mit ausländischen Speditionen. Und hier gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Polen, Rumänen oder Bulgaren in irgendeiner Form gewillt wären oder auch Niederländer, ihre Lastwagen mit so einer Technologie auszustatten.
Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Fachhochschule Kiel und das Energiewendeministerium Schleswig-Holstein verteidigen den Feldversuch. Die Schiene habe auch ihre Grenzen, längst nicht der gesamte Warenverkehr könne über sie abgewickelt werden, betont Projektleiter Jan Bachmann.
Die Schiene ist natürlich vorzuziehen, aber die hat auch ihre Grenzen in der Flexibilität und Kapazität, das wissen wir ja alle. Zubringerverkehre werden also auch zukünftig mit dem LKW durchgeführt werden müssen und genau das machen wir ja in unserem Projekt. Also die Waren werden ja von Rheinfeld zur Bahnverladung nach Lübeck gefahren. Was die Kosten angeht, natürlich, wenn man das mal hochrechnet, der Bund der Steuerzahler hat ja auch mal ein paar Zahlen genannt, 4.500 Kilometer in ganz Deutschland, da rechnen wir mit Ausbaukosten von 15 Milliarden etwa. Aber wenn man das mal in Relation setzt, ich sag mal, dafür baut die Bahn Ihnen zwei Bahnhöfe in Süddeutschland.
Rückendeckung bekommt Bachmann vom Bundesverband Güterverkehr, Logistik und Entsorgung BGL. Dazu deren Sprecher Martin Buhlheller.
Da sind wir der Meinung, diese Technik Oberleitungs-LKW hat einen Wirkungsgrad von bis zu 85% Energieeffizienz. Und wenn man die Klimaschutzziele der Bundesregierung ernst nimmt, kommt man eigentlich an einen Test dieser Technologie nicht vorbei.
Wenn sich die Technik beweise, würden auch ausländische Speditionen ihre Lastwagen mit Stromabnehmern ausrüsten, so Buhlheller. Der Testbetrieb soll nun voraussichtlich Anfang kommenden Jahres beginnen. Natürlich nur, wenn es nicht zu weiteren technischen Problemen kommt.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Ja, ich bin Yannick und bin 16 Jahre alt. Also ich bin Vegetarier seit Anfang der Sommerferien und Das mache ich tatsächlich aus Klimagründen, weil ich nicht möchte, dass so viel Fleisch mehr produziert wird, weil die Kühe ja auch sehr viel Methan ausstoßen und so. Und das ist klimatechnisch sehr schlecht ist eigentlich. Tatsächlich vermisse ich auch Burger zu essen, aber zum Beispiel Soja oder Tofu ist ziemlich lecker, finde ich. Also sowas wie vegetarische Lasagne. Also mein Vater hat irgendwie Lasagne gegessen, die meine Mutter gemacht hat. Das war halt mit vegetarischem Hack. Und mir ist gar nicht aufgefallen. Er dachte, das wäre halt echtes Hack. Und hat dann erst nachher erfahren, dass das überhaupt kein echtes Fleisch war. Und es gibt ja auch vegane Burger. Die schmecken ja auch fast gleich wie echtes Fleisch. Und das hilft mir auch ein bisschen, darüber wegzukommen, dass ich keine Fleischburger mehr essen kann.
Frau Reier hat diese Klimaidee für den Alltag vorgestellt. Die Reise zu den Ahnen, zu den eigenen Wurzeln beginnt für manche mit einer Box. Auf der Packung stehen große Worte wie Welcome to you oder Begin your DNA Journey. Einer, der sich schon vor vielen Jahren auf diese DNA-Reise begeben hat, ist Hartmut Zender. Stefan Beuting hat ihn besucht.
Also hier sehen Sie zum Beispiel, da habe ich mal so eine Sammlung gemacht von Vorfahren, die zu verschiedenen Zeiten zu verorten sind. Ne?
Viele, würde ich jetzt so sagen, wirken so nach dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert.
Ja, das, die ja. Diese, mhm, ja. Naja.
2007 hat Hartmut Zender seinen ersten DNA-Test gemacht. Seitdem hat ihn das Thema nicht mehr losgelassen. Sein Atelier im Kölner Norden ist voll mit Arbeiten, die sich darauf beziehen. Spuren suchen auf dem Weg unserer Gene tief hinein in die Menschheitsgeschichte.
Es geht eben darum, dass man gerne wissen möchte, wer ist man, wo kommt man her, wo geht man hin. Also diese Fragen, die sind für jeden zwingend. Da kommt man nicht drum rum.
Das denken sich viele. Denn nur so lässt sich der Boom der Branche erklären. Weltweit wurden im Jahr 2017 685 Millionen Dollar umgesetzt, schätzt das Marktforschungsinstitut BIS Research. In den nächsten 10 Jahren soll das auf 6,4 Milliarden steigen. Entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von rund 23%.
Mein allererster Test, der war mit Blutabnahme hier in einem deutschen Labor. Und bei den anderen Firmen geht das alles über Speichel. Sie kriegen ein Kit, das ist nur so ein kleines Päckchen. Und dann haben sie Stäbchen zum Abrubbeln.
Die Anbieter sequenzieren das Genom, untersuchen festgelegte Teile davon. Die werden dann mit den Daten der Gene anderer Kundinnen und Kunden verglichen. Was früher viele 100 Euro kostete, ist heute in der Sparversion für weniger als 80 möglich. Nach circa 4 bis 6 Wochen kommt dann im Schnitt der große Moment, die Freischaltung der Daten. Zender hatte die Erwartung, dass seine Vorfahren aus dem Mittelmeerraum kämen und war dann überrascht.
Die meisten meiner Vorfahren sind aus Osteuropa, ne? Baltikum, also da wäre ich zu verorten.
Die genetische Übereinstimmung wird in Prozent angegeben. Wahrscheinlichkeiten, Interpretationsspielräume, die können ganz unterschiedlich genutzt werden.
Es gibt zum Beispiel eine Firma, Igenea heißt die, sitzt irgendwo in der Schweiz und verkaufen ein ganz anderes, sehr viel teureres Paket, bieten aber eben für Leute, die kein Englisch sprechen, ein Sorglospaket an. Und die erwerben mit solchen Zuweisungen.
499 Euro kostet der Test, der mich einem Urvolk zuweist. Während Experten immer wieder betonen, wie groß die Ähnlichkeit zwischen Menschen aller Nationen und Hautfarben ist, können Gentests natürlich auch genutzt werden, um sich gegen andere abzugrenzen.
Die sagen, du gehörst zu dem Urvolk der Kelten und du gehörst dazu und dazu. Das ist alles in meinen Augen Kokolores. Ne?
Fest steht, wer hier schnell nach einfachen Antworten sucht, der bekommt erst einmal viele Ansätze für neue komplizierte Fragen.
Alle, die das gemacht haben, die müssen sich ja erstmal einarbeiten. Ne? Das ist schon eine ganze Menge. Ne?
Hilfe bei dieser Einarbeitung bieten Foren im Netz, wie zum Beispiel die Facebook-Gruppe DNA Genealogie auf Deutsch. Hier gibt es Hilfe bei der Interpretation und auch Austausch zu dem Warum. Eine Nutzerin schreibt, sie habe nun ein viel größeres Interesse an Geschichte, seit sie es eben mit der eigenen Familiengeschichte verknüpfen könne.
Und das ist jetzt eine Möglichkeit, wo man wirklich mit realen Leuten in Kontakt kommt und merkt, aha, du bist auf diese und jene Weise mit denen verbunden.
Ganz konkret schildert das eine Nutzerin, die mir persönlich schreibt. Sie habe sehr darunter gelitten, nicht zu wissen, wer ihr Vater sei. Durch DNA-Tests und 5 Jahre Forschung habe sie ihn schließlich gefunden. Wisse nun, woher Teile ihres Aussehens stammen und ihres Charakters. Sozusagen der Jackpot.
Die großen Firmen, die werben natürlich immer mit den Erfolgsgeschichten, ne? Dass da jemand endlich seinen Adoptivvater findet, dass also diese Familienzusammenführungen Weihnachtsgeschichten sind das. Ne?
Wer bin ich? Ahnenforschung per Gentest ist morgen hier im Deutschlandfunk beim Marktplatz das Thema ab 10.10 Uhr.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mit Babytragen oder Tragetüchern sind Eltern erheblich mobiler. Treppen, Waldwege, öffentliche Verkehrsmittel lassen sich viel einfacher bewältigen. Die Stiftung Warentest hat nun Tragetücher, Babytragen und Wickeltücher getestet und kam zu ganz interessanten Ergebnissen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Zwar sollten Mütter direkt nach der Geburt schon ein paar Wochen abwarten und sich besser von den Strapazen der Entbindung erholen, bevor sie ihr Neugeborenes länger quer durch die Welt tragen, doch auch Väter oder Großeltern eignen sich ja bestens dafür. Der Transport der Kleinsten per Tragetuch oder Babytrage tue auf jeden Fall allen Beteiligten gut, sagt Stefan Scherfenberg von der Stiftung Warentest.
Mutter hat das Kind bei sich, hat es immer unter Kontrolle. Das Kind ist ganz eng bei der Mama, so wie vorher im Bauch und fühlt sich sicher und geborgen. Außerdem, im besten Fall sollen sie auch noch die Beinhaltung fördern, sodass sich die Hüfte ordentlich ausbilden kann. Also es hat auch noch einen orthopädischen Aspekt.
Wenn auf den richtigen Sitz der Babys geachtet wird. Wer ein Tragetuch verwenden will, sollte sich vorher die spezielle Wickeltechnik aneignen. Erste Anleitungen dafür geben oft schon Kurse zur Geburtsvorbereitung oder auch eine Hebamme. Die 4 untersuchten Tragetücher wurden allesamt mit gut bewertet. Bei den Babytragen wird zwischen Halb- und Vollschnallentragen unterschieden. Diese ähneln meist einem Rucksack und gelten mehr oder weniger als einfach handhabbar.
Bei manchen müssen sie einfach nur Klettverschlüsse oder so eine Klickverschlüsse verschließen. Und gerade für Männer ist das angenehmer oder die können sich damit eher identifizieren. Aber der Nachteil ist halt, dass das Kind nicht immer optimal darin sitzt. Gerade wenn das Kind wächst und dann auch andere Beinhaltungen hat, lassen sich manche von diesen Tragen nicht an die Größe des Kindes optimal anpassen. Bei einem Tuch, das binden sie jedes Mal neu und damit auch optimal jedes Mal an die Größe des Kindes angepasst.
Bei den Babytragen gab es auch mangelhafte Ergebnisse. Zum einen wurden in 2 Produkten Schadstoffe im Innenfutter nachgewiesen. Formaldehyd kann die Haut reizen und Allergien auslösen. Ein gefundenes Flammschutzmittel gilt als krebserzeugend. Und 2 Halbschnallentragen können für das Kind ein Sicherheitsproblem darstellen, so Stefan Scherfenberg.
Da haben sie die Gurte über die Schulter gelegt und wenn sie das Kind auf dem Rücken tragen, können theoretisch diese Schultergurte von der Schulter runterrutschen, wie bei einem Rucksack, und dann stürzt das Kind zu Boden. Es gibt andere Halbschnallentragen, die sichern vorne die Schnallen mit einem zusätzlichen Brustgurt, da ist das dann verhindert. Das ist natürlich dann besser und in Reaktion auf unseren Test haben diese 2 Anbieter jetzt auch schon gesagt, dass sie ihre Tragen dann mit Brustgurten nachrüsten, sodass die Kinder dann nicht mehr rausfallen können.
In der Untersuchung lagen die meist günstigeren Wickeltücher vorn. Die beiden Testsieger eignen sich auch für das Tragen des Kleinkindes auf dem Rücken, was nicht bei allen Tüchern der Fall ist.
Ein Tuch von Amazonas, das kostet 50 Euro, ist sehr preiswert und hat in allen Punkten die besten Noten erzielt. Didymos ist auch ein ziemlich gutes Tuch, ein Klassiker, kostet allerdings über 100 Euro. Und wenn Sie eine Trage haben möchten, dann würden wir die Hoppeditz von Abaca empfehlen. Die kostet auch 150 Euro, ist also eine Stange Geld. Aber wenn Sie lieber eine Trage haben möchten, dann werden Sie mit der gut bedient.
Und vor einem Kauf sollten Eltern sich natürlich die Wickeltücher und auch Babytragen ausführlich erklären lassen. Und so kompliziert sei das Erlernen der Wickeltechnik bei den Tüchern auch nicht, so zumindest die Stiftung Warentest.
Dieter Nürnberger war das mit dem Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich nach den Nachrichten mein Kollege Jörg Münchenberg mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um die Abstimmung des Amtsenthebungsverfahrens in den USA. Die ist nämlich heute. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.